Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
So, jetzt machen wir uns mal ehrlich. Wo gab es die letzte Naturkatastrophe? Oder den letzten Hurrikan? Oder das letzte Erdbeben, Überschwemmungen und so weiter? Wir erinnern uns meistens nicht, obwohl die Bilder, die dann im Fernsehen kommen, schockierend sind und uns die Auswirkungen des Klimawandels meistens auch noch drastisch vor Augen führen. Die Bilder solcher Katastrophen sind dann tagelang Thema Nummer eins in den Nachrichten. Und dann plötzlich sind sie wieder weg. So als sei für die Menschen vor Ort der Albtraum vorbei. Das stimmt natürlich nicht, aber es interessiert sich dann niemand mehr dafür. Wir machen es heute mal anders als gewohnt. Vor 4 Monaten haben 2 Zyklone ein riesiges Gebiet rund um Beira zerstört. Beira, das liegt im südostafrikanischen Mosambik an der Küste. Nichts war mehr übrig von den Häusern und Feldern der Bewohner. Leonie March ist jetzt hingefahren, um zu sehen, wie es dort heute aussieht und wie es den Menschen geht. Eine Reportage, die nachhakt. Auch wenn es bestimmt, das weiß ich, keine Klicks und keine Superquoten dafür gibt.
Annabella Armando sitzt auf einem Schemel und schält Maniokknollen für das Abendessen. In dem Raum, der einmal ihre Küche war. Der Boden ist feucht. In einer Ecke sind die wenigen Haushaltsutensilien der Familie gestapelt. Ein Dach gibt es nicht mehr.
Der Zyklon hat fast alles zerstört. Wir hausen seitdem alle in einem kleinen Raum nebenan. Mein Mann und ich, meine 4 Kinder, meine Nichte. Wir versuchen irgendwie zu überleben, so wie alle hier in der Nachbarschaft. Ich hoffe, dass wir den Kindern bald wieder ein besseres und sicheres Zuhause bieten können.
Ihre jüngste Tochter hängt buchstäblich an ihrem Rockzipfel. Sie hat gerade laufen gelernt, doch das ist nicht ganz einfach zwischen herumliegendem Bauschutt, Abfällen und Pfützen in den engen Gassen von Matakuane, einem der dicht besiedelten, ärmlichen Viertel von Beira. So wie im Rest der Hafenstadt habe kaum eines der kleinen Steinhäuser die Naturkatastrophe unbeschadet überstanden, erzählt Annabellas Mann Joao da Silva.
Überall auf der Straße lagen Teile der abgedeckten Dächer. Ich habe ein paar aufgesammelt und für unser Schlafzimmer ein provisorisches Dach gebaut. Aber die Teile sind alt, löchrig und nur mit Steinen beschwert. Wenn demnächst die Regenzeit beginnt, wird es sicher reinregnen. Das bereitet mir Sorgen. Ich bin ein einfacher Fischer und verdiene nicht viel. Aber ich tue mein Bestes, um das Haus für meine Familie so schnell wie möglich wieder aufzubauen.
Wie viele Mosambikaner wartet der Familienvater dabei nicht tatenlos auf Unterstützung von der Regierung oder Hilfsorganisationen, sondern packt selbst an. Die ganze Stadt gleicht einer Baustelle. Die Bewohner reparieren Dächer, die vorher nur notdürftig mit Plastikplanen abgedeckt waren, tauschen zerbrochene Fenster aus oder verschließen sie mit Spanplatten. Am Straßenrand stehen Lkw mit Sandlieferungen und stapelweise neue Mauersteine, entweder für den eigenen Gebrauch oder zum Verkauf. Diese Eigeninitiative lässt auch Helfer wie Marc-Antoine Miralia staunen, der von Handicap International nach Beira entsandt worden ist.
Die Widerstandsfähigkeit der Menschen hier beeindruckt mich seit meiner Ankunft. Unmittelbar nach dem Zyklon haben die Menschen die Ärmel aufgekrempelt und beispielsweise erste Notunterkünfte errichtet. Lokale Unternehmen haben sich an der Räumung der Hauptverkehrswege beteiligt. Alle sind darauf erpicht, schnell wieder in den Alltag zurückzufinden. Wir sind nur da, um sie dabei zu unterstützen.
Auch der Schulbetrieb ist nach dem Zyklon in Beira zügig wieder aufgenommen worden, trotz erheblicher Schäden. In der Grundschule des 11. November im Stadtteil Manga drängen sich die Schüler in einem der wenigen Klassenräume, die noch ein einigermaßen intaktes Dach haben. Andere werden in Zelten unterrichtet, die das Kinderhilfswerk UNICEF hier errichtet hat. Für die Kinder sei die schnelle Rückkehr in eine Art Alltag besonders wichtig, betont Daniel Timme von UNICEF.
Darüber hinaus geht es nicht nur darum, dass der Unterricht weitergeht, sondern auch, dass die Kinder ein bestimmtes Gefühl der Sicherheit haben, weil sie doch durch diese Katastrophe sehr traumatisiert sind und dass wir eine gewisse Kontrolle über die Kinder haben. In so einer Situation ist es natürlich oft so, dass die Kinder dann nicht zur Schule geschickt werden, weil die arbeiten müssen und im schlimmsten Fall sogar sexuell missbraucht werden. Und die Schule ermöglicht es eben, wenn die Kinder denn in die Schule gehen, dass wir als Organisation eine gewisse Kontrolle haben, ob Missbrauch stattfindet, aber auch ob Kinder Ernährungsprobleme haben oder auch Gesundheitsprobleme haben.
In einem winzigen Zimmer, das eher an einen Abstellraum als an das Büro eines Schuldirektors erinnert, sitzt José Domingos Francisco hinter einem kleinen Pult. Fast alle der 3.500 Kinder seien zum Unterricht zurückgekehrt, erzählt der alte Mann. Sie werden in 4 Schichten unterrichtet, weil kein Platz für alle ist.
Wir haben nach dem Zyklon noch mehr Kinder aufgenommen, die aus den Überflutungsgebieten im Umland hierher geflüchtet waren. Glücklicherweise sind Schulbücher, Hefte und andere grundlegende Lernmaterialien gespendet worden. Aber die Not ist weiter groß. Immer wieder erleben wir, dass Kinder im Unterricht einschlafen, weil sie tagelang nichts gegessen haben. Das berührt uns sehr. Wir helfen, wo wir können, aber leider sind die Mittel begrenzt.
Immer wieder fehlen Kinder in der Schule, weil sie krank sind, erzählt der Rektor. Doch glücklicherweise habe der Ausbruch von Epidemien nach dem Zyklon verhindert werden können, fügt Daniel Timme von UNICEF hinzu.
Cholera war das größte Problem und dank der Wiederherstellung der Wasserversorgung und der großen Impfkampagnen ist die Cholera im Moment im Griff. Das heißt nicht, dass die Gefahr überwunden ist. Sobald wir da nachlassen, müssen wir damit rechnen, dass das sofort wieder ausbricht. Des Weiteren haben wir hier das Problem, dass die Malaria verstärkt auftritt, weil eben die Moskitos in diesen überschwemmten Gebieten sich enorm ausgebreitet haben.
Es ist eine zusätzliche Belastung für das ohnehin marode Gesundheitssystem. Krankenhäuser und Kliniken sind durch den Zyklon ebenso zerstört oder beschädigt worden wie viele Schulen. Mehrmals seien Leute gekommen, um Maß für neue Dächer zu nehmen, meint Schuldirektor Francisco. Aber wann sie ersetzt werden, das weiß niemand. Also bleibt ihm nur hoffen und warten. Einfache Bürger wie Familienvater João da Silva haben die Hoffnung auf Hilfe dagegen schon fast aufgegeben. In die eigene Regierung hat er kein Vertrauen.
Eine einzige Notration haben wir zu Beginn vom Staat erhalten. 25 Kilo Reis und 1 Liter Öl. Seitdem ist hier im Viertel keine Hilfe mehr eingetroffen. In anderen dagegen schon. Lebensmittel, Trinkwasser und Medikamente. Dort sind die Ortsvorsteher offenbar ehrliche Menschen. In unserem Fall aber vermuten wir, dass Hilfslieferungen unterschlagen wurden, auch wenn wir dafür keine handfesten Beweise haben.
Diese Vermutung kommt nicht von ungefähr. Mosambik hat ein Korruptionsproblem. Der letzte große Skandal hat dazu geführt, dass etliche internationale Geber ihre Zahlungen an das Land ausgesetzt haben. Die Folge waren eine Wirtschaftskrise und ein massiver Vertrauensverlust. Entsprechend schwierig sei es jetzt, die notwendigen Summen für die Katastrophen- und Wiederaufbauhilfe aufzubringen, sagt Peter Rodriguez vom Welternährungsprogramm.
Die begrenzten finanziellen Ressourcen sind im Vergleich zu vielen anderen Katastrophenfällen definitiv eine große Herausforderung. Nach der kurzfristigen Hilfe braucht diese Region auch langfristig Unterstützung, um auf kommende Krisen besser vorbereitet zu sein. Ich denke, sowohl die Geber als auch die Regierung müssen sich bewusst sein, dass es hier einen konstanten Bedarf gibt.
Ein Grund dafür ist der Klimawandel. Nach Jahren der Dürre ist Mosambik kurz nacheinander von 2 verheerenden Zyklonen heimgesucht worden. Experten sind sich einig, die nächste Naturkatastrophe ist nur eine Frage der Zeit. Deshalb geht es in Mosambik nicht nur darum, dass, sondern auch wie wieder aufgebaut wird, sagt Marc-Antoine Miralia von Handicap International.
Training people into how to build strong houses.
Es reicht nicht, die Leute nur darin auszubilden, wie sie stabilere Häuser bauen können. Denn vielen fehlt dafür das Geld. Das muss bei den Wiederaufbauprojekten berücksichtigt werden. Es darf nicht nur darum gehen, dass es billig und schnell geht, sondern dass die Gebäude künftig Windstärken von 240 Stundenkilometern standhalten können. Ein weiteres Problem ist die Ansiedlung entlang der Flüsse. Die Leute leben dort, weil der Boden fruchtbar ist, selbst wenn sie Gefahr laufen, dass eines Tages wieder alles zerstört wird.
Aus solchen Regionen stammen die Familien, die nun in sogenannten Resettlement-Camps leben. Mandrusi liegt rund 30 Kilometer außerhalb von Beira. Noch ist es ein Zeltlager mit provisorischen Schulen und Kliniken. Doch auch hier hat der Wiederaufbau begonnen. Eine junge Frau, die sich als Elisa vorstellt, hat vor dem Zelt ihrer 12-köpfigen Familie bereits ein Gemüsebeet angelegt. Daneben trocknen die ersten Mauersteine in der Sonne.
Wir sind nun schon seit mehreren Monaten hier. Von unserem Haus, unserem ganzen Dorf, unseren Feldern ist nichts mehr übrig. Aber hier sind wir sicher. Wir wollen bleiben, so wie unsere Nachbarn. Wir haben schon einen Brunnen ausgehoben, Tomaten, Zwiebeln und Spinat gepflanzt. Und aus den Steinen dort wollen wir ein neues Haus bauen. Wir warten nur noch darauf, dass dieses Stückchen Land offiziell uns zugesprochen wird.
Denn das ist der Plan. Die mosambikanische Regierung möchte die Familien auf diesem ursprünglich brachliegenden Land dauerhaft ansiedeln. In ihrer alten Heimat am Flussufer sind sie einfach nicht mehr sicher. Nur wenige Kilometer weiter in Maganda Futa warten die Menschen auf Lebensmittelhilfe. Die Frauen sitzen auf dem Boden, dahinter stehen die Männer. Hagere Gesichter, viele Alte, allesamt Kleinbauern, die nun vollkommen mittellos sind. Der Zyklon hat ihre traditionellen grasgedeckten Lehmhäuser dem Erdboden gleichgemacht, die Überschwemmungen ihre Reis- und Maniokfelder zerstört. Der Schrecken steht selbst gestandenen Männern wie Novation Gano noch immer ins Gesicht geschrieben.
Alles war voller Wasser. Wir mussten uns auf Bäume retten und dort tagelang ausharren. Als wir wieder heruntergeklettert sind, war alles weg und wir wie auf einer Insel vom Wasser eingeschlossen. Es hat Monate gedauert, bis wir Hilfe bekommen haben. Solange waren wir auf uns gestellt, haben uns von Fischen aus dem Fluss ernährt, von Wurzeln, allem Essbaren, das wir finden konnten. Viele leben noch immer unter Plastikplanen, die jemand gespendet hat. Wir müssen von Null beginnen und sind auf Lebensmittelhilfen angewiesen.
Ein LKW des Welternährungsprogramms fährt vor. Säcke mit Schälerbsen und Container mit Öl werden abgeladen. Die Ernährungslage ist in Mosambik ohnehin prekär. Über 40% der Kinder gelten als chronisch mangelernährt. Durch die Naturkatastrophe hat sich die Situation dramatisch zugespitzt, meint Peter Rodriguez.
Laut einer aktuellen Studie ist die Ernährungssicherheit von 2 Millionen Menschen bis zur nächsten Erntesaison bedroht, also bis März, April nächsten Jahres. Wir versorgen Menschen mit Nahrung, die es besonders hart getroffen hat. Gleichzeitig helfen wir ihnen, ihre Lebensgrundlage wiederherzustellen, Äcker wieder urbar und Zugangsstraßen passierbar zu machen. Es gibt in diesem riesigen Katastrophengebiet noch immer Gegenden, die nur sehr schwer zu erreichen sind, wo man mit dem LKW nicht durchkommt und die Menschen einen Fluss überqueren müssen, um Essen in Empfang zu nehmen.
Auf der Rückfahrt nach Beira liegt ein kleines Waldstück am Rand der Straße, das Mozambique Forest Center. Der Südafrikaner Alan Schwarz hat es vor 25 Jahren gegründet. Schon damals hat er vor den Folgen der massiven Waldrodungen in Mosambik gewarnt, die dafür mitverantwortlich sind, dass Naturkatastrophen in der Region immer verheerender werden.
Mozambique was in 1963 when the last definitive study was done.
1963, als die letzte umfassende Studie erhoben wurde, waren 3/4 von Mosambiks Fläche von Wäldern bedeckt. Heute sind es nur noch knapp über 10%. Das ist also ein enormer Verlust.
Die Gründe sind vielfältig. Wälder werden für die Landwirtschaft gerodet, für die Produktion von Holzkohle oder für den illegalen Export von Edelhölzern, vor allem nach China. Schwarz versucht dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Seine Baumschule gehört zu den größten des Landes. Er unterrichtet Einheimische darin, wie sie die natürlichen Ressourcen ihrer Wälder nachhaltig nutzen und damit Geld verdienen können, setzt auf ökologische Landwirtschaft. Ein Konzept, das sich jetzt in der Krise bewährt hat. Auch auf seinem Land hat Zyklon Idai Dächer abgedeckt, Werkstätten zerstört, Bäume entwurzelt. Aber nicht alles ist verloren. In einer provisorischen Küche von Mesembit bereiten Freiwillige aus der Umgebung Mahlzeiten für rund 3000 Schulkinder vor. Ohne Spendengelder, nur mit dem Gemüse, das Schwarz und sein Team unmittelbar nach dem Sturm angebaut haben.
Das Interessante daran ist, dass unsere Nachbarn zu uns gekommen sind und gesagt haben, wow, ihr seid auch hart getroffen worden. Aber während wir alles verloren haben, seid ihr schnell wieder auf die Beine gekommen und füttert jetzt sogar unsere Kinder durch. Wir möchten lernen, wie ihr das macht. Wir wollen nicht auf Politiker oder Hilfsorganisationen warten, sondern unser Leben aus eigener Kraft verbessern. Das gibt mir Hoffnung. Die einfachen Leute, die ihr Verhältnis zur Umwelt verbessern und dadurch Veränderungen auf den Weg bringen.
Auch das trägt dazu bei, dass Mosambik in Zukunft den unberechenbaren Umweltkatastrophen besser die Stirn bieten kann. Es wird nötig sein. Das Land, so meint Schwarz zum Abschied, darf sich nicht nur als Opfer des Klimawandels begreifen. Wer den eigenen Teil der Verantwortung anerkenne, der könne auch Teil der Veränderung sein.
Leonie March war in Beira in Mosambik 4 Monate, nachdem dort 2 Zyklonen hintereinander ein Gebiet von 3000 Quadratkilometern vollkommen zerstört haben. Wir haben nachgehakt, denn auch dafür ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk da, dran zu bleiben, wenn andere schon längst weg sind. Die Flüchtlingsroute über das Mittelmeer ist dicht. Das sagen Schlepper in Uganda ihren potenziellen Kunden und sie bieten ihnen gleichzeitig eine neue, ganz lukrative Route an, nämlich einmal rund um die Welt mit dem Flugzeug. Simone Schlindwein ist in der Hauptstadt Ugandas, Kampala, zu Hause und sie ist der Sache einmal nachgegangen und hat herausgefunden, wie das funktioniert.
Uganda war bislang ein Zielland für Flüchtlinge aus zahlreichen Kriegsgebieten Afrikas. Eritrea, Somali, Kongolesen, Südsudanesen leben hier. Über 1 Million Geflüchtete beherbergt das Land in den größten Lagern des Kontinents. Uganda ist bekannt für seine liberale Flüchtlingspolitik. Doch für viele Flüchtlinge wird das Land mehr und mehr zur Durchgangsstation. So auch für den 23-jährigen Eritreer, der anonym bleiben möchte. Er soll hier Philippos heißen. Mit Sonnenbrille sitzt er in einem Gartenlokal in Ugandas Hauptstadt Kampala. Er sei im vergangenen September aus dem brutalen Militärdienst in Eritrea geflohen, berichtet er.
Dass sich hier in Eritrea bald etwas ändert, daran glaube ich nicht mehr. Im Gegenteil, seit der Grenzöffnung ist es sogar noch schlimmer geworden. Letztes Jahr sind die Soldaten sogar wieder an der Grenze stationiert worden. Ich meine, wie soll sich da etwas verbessern? Wir haben keine Hoffnung mehr.
Der jahrelange Militärdienst, zu dem alle Männer und Frauen direkt nach dem Schulabschluss verpflichtet sind, galt bislang als Fluchtursache Nummer 1. Doch dann kam im Sommer 2000 die große Wende. Nach jahrzehntelanger Feindschaft und kriegsähnlichen Zuständen im Grenzgebiet hatten Eritrea und das Nachbarland Äthiopien einen Friedensvertrag unterzeichnet. Im September wurde die bislang hochgerüstete Grenze geöffnet. Über diese ist Philippos zu Fuß nach Äthiopien marschiert, so erzählt er. Dort hat er sich nach Schleppern umgehört. Sein Ziel war Europa. Doch die Schleuser sagten ihm, die Route über Sudan und Libyen ans Mittelmeer sei dicht. Die Europäische Union hat mit Sudan ein Abkommen geschlossen und Grenzschützer ausgebildet. Sie sind die neuen Türsteher Europas.
You're never safe in Sudan.
Die Sudanesen nehmen Eritreer fest und deportieren sie. Einfach nur, weil sie der EU zeigen wollen, dass sie etwas tun. Dabei wissen sie ganz genau, dass es für die Eritreer nicht sicher ist, zurückzukehren. Sie schicken sie in den Tod.
Zekarias Gerima ist Vizedirektor der eritreischen Menschenrechtsorganisation Africa Monitors mit Sitz in Uganda. Der Eritreer forscht über die weltweiten Fluchtbewegungen seiner Landsleute und ist mit vielen von ihnen auf den langen Fluchtrouten in Kontakt über WhatsApp und Facebook. In jüngster Zeit muss Gerima feststellen, dass sich die Routen verlagern. Jetzt geht es nicht mehr mit dem Boot über das Mittelmeer, sondern mit dem Flugzeug um die halbe Welt.
Eritreische Flüchtlinge werden nun bis Nordamerika geschleust. Sie fliegen von afrikanischen Flughäfen zuerst nach Südamerika, zum Beispiel Uruguay. Von dort geht es mit dem Auto weiter. Weil sie Kontrollen meiden müssen, kann das ein, zwei oder sogar 6 Monate dauern oder sogar Jahre.
Auch Philippos überlegt nun, diese Route zu nehmen. Eritreische Schlepper, die vorher in Sudan und Libyen tätig waren, sind schon in Uganda. In den korrupten Immigrationsbehörden lassen sich einfach Pässe besorgen. Über die weltweit aktiven Schleppernetzwerke kann man sich Visa beschaffen.
Uganda ist für mich nur eine Zwischenstation. Ich habe nicht vor, hier zu bleiben. Mein Ziel ist Europa. Ich habe hier zwar einen Asylantrag gestellt, wurde aber erst 2021 für eine Vorsprache eingeladen. Das dauert mir zu lange. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe mich nach anderen Wegen umgehört, aber es klingt fast unglaubwürdig, mal abgesehen davon, dass ich mir das gar nicht leisten kann.
Die neuen Routen sind deutlich teurer. Bis zu $30,000 kostet die Reise. Ein gutes Geschäft für die Schlepper. Das Geld investieren sie bereits großzügig in Restaurants, Hotels und Supermärkte in Uganda, offenbar unbemerkt. In der EU kommen nun deutlich weniger an. Doch die Schlepperbanden werden nun noch reicher, so Gerima.
Der EU-Deal mit Sudan und Libyen, die Schleuser zu bekämpfen, funktioniert nicht. Er hat die Schlepper nur klüger gemacht. Jetzt gehen die Routen über mehrere Flughäfen. Sie beschaffen mehrere Visa. Es lässt sich nicht mehr einfach kontrollieren.
Die Frage ist oft, wie sich Flüchtlinge so viel Geld beschaffen können. Doch Gerima argumentiert, es sei einfacher, sich von Verwandten einmal einen großen Betrag zu leihen, um es nach Europa und die USA zu schaffen, wo es Arbeitsplätze gibt, als jahrelang monatlich um einen kleinen Betrag zum Überleben zu betteln.
Das waren Neuigkeiten aus Uganda von Simone Schlindwein. Und dieses umstrittene und in dem Beitrag erwähnte Abkommen, das die EU mit dem Sudan geschlossen hat, um Flüchtlinge aufzuhalten, über das Mittelmeer zu kommen, das ist gerade ausgesetzt worden. Den kooperierenden Milizen werden Gräueltaten vorgeworfen. Ich bin Ellen Hering, danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.